Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit den Waffeln einer Frau. Heute übrigens mit Markus Kafka. Ein sehr netter Mensch, Clemens.
Noch netter, als ich in Erinnerung hatte eigentlich.
Ja, den fand man immer toll. Ja. Weißt du, Markus Kafka, das fiel mir früher schon auf bei MTV, der war immer über jeglichen Zweifel erhaben. Der hatte so eine Art, Sachen zu sagen, dass man überhaupt nicht irgendwie auf seine Frisur oder auf seine komischen Klamotten geachtet hat, sondern man dachte einfach, das ist Markus Kafka, Freunde. Habt ihr noch Fragen? Nein.
Ich habe aber noch eine Frage, die nicht gestellt wurde. Weil ihr redet viel über Musik.
Ja.
Und natürlich ist Markus Kafka die große Musikkompetenz. Mhm. Und du hast ihn irgendwann gefragt, was sein Lieblingslied ist.
Ja.
All time, für
ne?
immer.
Hat er irgendwas von Depeche Mode gesagt?
Er hat was von Depeche Mode gesagt. Die Leute sollen ja noch hören, können sie ja nachher selber rausfinden, welcher Song das war. Und die ganze Zeit ab da stand so im Raum,
welches mein Lieblingslied
was denn jetzt dein Lieblings-All-Time-Lied ist. Und er hat die Frage nicht gestellt. Ich mache das jetzt stellvertretend für Markus
Kafka. Ach, du bist ja toll. Oh, da müsste ich mich echt, also wenn ich jetzt... wenn ich irgendein Stück Musik nennen dürfte, dann würde ich mit Sicherheit Rachmaninoff drittes Klavierkonzert nehmen. Da ich aber vermutlich einen Popsong nehmen muss,
unbedingt.
Würde ich nehmen bester Song of all times. Wahrscheinlich Unfinished Sympathy von Massive Attack.
Oh, gute Wahl. Gute Wahl.
Aber ich meine, den besten Song... Oh. Ich tue mir schon immer schwer mit 10 besten Songs. Aber den finde ich schon ziemlich gut. Da steckt viel drin, vor allem viel Erinnerung. Aber vielen Dank, dass du so nachgefragt hast. Aber jetzt soll es ja um Markus Kafka gehen. Wir hören mal rein ins Gespräch mit den Waffeln einer Frau. Viel Spaß dabei. Mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Markus Kafka. Und ich habe Waffeln gebacken, Markus. Und du konntest es kaum fassen. In dieser Sendung darf man wirklich essen.
Ich konnte es wirklich kaum fassen, weil das ja im Radio eigentlich strengstens verboten ist. Ne? Also wenn man draußen jetzt mit den Leuten fühlt, die das hören, wenn wir dann schmatzen und essen, dann ist es ein Schlag ins Gesicht für alle Misophoniker.
Was sind Misophoniker?
Extrem geräuschempfindliche Leute.
Ja.
Vor allen Dingen in Bezug auf Essensgeräusche. Meine Frau ist zum Beispiel krasse Misophonikerin. Das ist ein anerkanntes Krankheitsbild und die ist deswegen nochmal extra in mich verknallt, weil ich extrem leise esse, knutsche alles, wo sonst geschmatzt wird, wie nichts Gutes.
Machst du leise?
Ganz, ganz leise, ja.
Schläfst du auch ganz leise?
Ja, also ich schnarch nicht. Ich mache auch sonst keine Geräusche im Schlaf. Es gibt furchterregende Geräusche.
Es gibt sehr schlimme Geräusche, die einen tatsächlich von einem Menschen sehr weit entfernen können über Nacht. Wo man sich so denkt, das kann nicht sein, dass ich den morgen wieder für voll nehme, wenn er die Augen aufmacht.
Ja, dem haue ich jetzt gleich in die Fresse. Ja. Ist bei mir aber
also du bist ein ganz leiser Mensch. Ja. Das heißt, ich habe aber überhaupt zum Beispiel gar kein Problem. Ich kenne keine Misophoniker. Wie? Misophoniker. Aber ich finde, einmal kann man ja den Zuschauern ein bisschen das Gefühl von Gemütlichkeit vermitteln. Und es geht am besten über Essen.
Mhm.
Findest du nicht? Deine Freundin, deine Frau möge heute einmal kurz ein Auge zudrücken.
Ja, zwei Ohren zudrücken.
Mhm.
Aber die Waffeln sind wirklich ausgezeichnet.
Ja, viel Butter, viel Zucker.
Mhm. Ist das Geheimnis?
Ja, nee, ist kein Geheimnis. Wissen alle. Aber alle tun jetzt immer so, als könnte man auch ohne Mehl und Eier irgendwas zustande bringen. Und da ist übrigens gar kein Zucker drin und so. Funktioniert meiner Meinung nach nicht.
Toll.
Gut, ne? Kannst du auch backen?
Mm-mm. Nee, kann ich überhaupt nicht. Also null.
Musst du ja auch nicht.
Aber würde ich gerne können. Aber ich habe einmal versucht, zusammen mit meinem Bruder und meiner Cousine einen Geburtstagskuchen für meine Mutter zu machen.
Mhm.
Und das ging schon damit los, dass wir überhaupt nicht wussten, wie der scheiß Herd funktioniert, weil wir noch nie was im Backofen gemacht
haben. Welches von den drei Sachen ist eigentlich überhaupt der Herd?
Genau, wir haben halt dann so ein bisschen rumgekurbelt am Herd, bis es dann gebrummt hat und haben dann aber erst rausgefunden, dass das der Grill war mit 240 Grad Oberhitze. Dann kannst du dir den Marmorkuchen vorstellen, der hatte
viel schwarze Anteile, wenig weiße.
Kohleschicht obendrauf, in der Mitte voll okay, 2 Zentimeter und unten Matsch. Nie wieder gemacht. Unsinn.
Musst du ja auch gar nicht. Stattdessen Radio. Ich bin ja ganz neu beim Radio. Du bist da ein alter Radiohase. Was kannst du mir raten? Damit das bei mir läuft, verstehst du?
Ja.
Steht ja immer auf der Kippe. Man weiß ja nicht, ob man damit durchkommt.
Also es ist ja, Radio hat sich ja insofern ein bisschen geändert, weil das jetzt ja nicht mehr wie früher eine rein akustische Sache ist.
Nee, wir haben überall Kameras installiert.
Ja, ich sehe sie und ich habe mir das schon gedacht, deswegen habe ich mir tatsächlich was angezogen und auch meine Haare gemacht.
Ach, das ist jetzt schon
Wie?
Also, nee, auch jetzt so klamottenmäßig und so würdest du sagen, das ist jetzt schon die Fernsehvariante.
So würde ich sogar ins Fernsehen gehen.
Okay, okay.
Und das muss man natürlich jedes Mal, bevor man eine Sendung hat, jetzt neuerdings beachten. Früher bin ich in meine Radiosendungen immer so wie der letzte Hausel.
Ja.
Miese Klamotten, einfach nur Basecap auf und so. Hat mich ja keiner gesehen und das habe ich sehr genossen.
Ja.
Und
das nehmen sie uns jetzt auch noch irgendwie. Weil die Leute natürlich auch gucken wollen, was ja auch okay ist, aber irgendwie, ich bin nicht dazu bereit, beim Radio den gleichen Aufwand zu betreiben, den ich beim Fernsehen betreibe, weil es ist absurd. Es klaut extrem viel Zeit aus meinem Leben.
Also du würdest jetzt natürlich nicht für eine Radiosendung eine Stunde in die Maske gehen, ne?
Zwei sind es bei mir.
Nein.
Doch. Wirklich? Und nicht, weil so viel an meinem Gesicht rumgemalt wird, aber das Styling meiner Haare ist so aufwendig.
Ja, stimmt, das ist ja auch immer anders.
Es wird ja erst alles glatt gemacht, damit es dann wieder in Locken gelegt werden kann. Aber das ist wirklich nicht dein Thema, glaube ich.
Warum?
Warum? Immer, wenn ich an Ingolstadt vorbeifahre, muss ich an dich denken, tatsächlich. Das ist auch ganz schön, dass du dir das so ein bisschen bayerischer hast, du dir nicht so ganz austreiben lassen, glaube ich.
Ja, da würden mir auch meine Eltern was husten. Also meine Frau ist ja waschechte Ostberlinerin, die jetzt aber auch so zunehmend eingebayert wurde. Die versteht mittlerweile auch perfekt bayerisch. Sprechen ist noch ein bisschen schwierig.
Nee, das kannst du nicht verlangen vom Ostbayern.
Nee, das kann man nicht.
Das ist so gegenläufig, das funktioniert nicht.
Es gibt ein paar Lieblingswörter, die sie hat, die kann sie auch.
Was denn zum Beispiel?
Klump.
Klump, ja, Klump ist super. Klump. Oder zum Beispiel Depp. Ich finde auch Depp ist ja was ja eigentlich ganz gesamtdeutsch ist, aber es wird halt eigentlich im Norden nicht gesagt. Aber ich finde, zu sagen über jemand, er sei ein Depp, ist fast sehr vieles zusammen, finde ich.
Auwitzwick.
Auwitzwick ist auch super. Ja, oder Ikon jetzt einmal nimmer.
Genau, das sind so Sachen, die hat sie jetzt auch schon drauf. Aber ich kann bei meinen Eltern, wenn wir die besuchen, kann ich auch nicht Hochdeutsch reden. Meine Eltern anschauen, als hätte ich sie nicht mehr alle. Und mein Papa würde dann wieder versuchen, auch Hochdeutsch zu reden, was bei ihm aber darauf hinausläuft, dass er nur in Fremdwörtern redet, weil er, das muss sich dann immer so gestochen anhören. Das ist wirklich total komisch.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber auf der anderen Seite, für jemanden Außenstehenden, ich kann mir vorstellen, wenn deine Frau jetzt das erste Mal dich dann wirklich hört, wie du voll in diesen bayerischen Slang verfällst, das ist ja wie, wenn du es plötzlich mit einem ganz anderen Menschen zu tun hast.
Ja, und sie hat auch offen zugegeben, dass Bayerisch jetzt nicht der Dialekt war, den sie mit Abstand am sexiesten
von allen fand. Aber nenne bitte mir einen Dialekt, der mit Abstand am sexiesten ist. Was soll das denn sein? Hast du mal Leute fränkeln gehört oder richtig Schwäbisch oder
mega
Hessisch? Unsexisch. Oder ist es alles Dialekte, sind nie Hamburg dazu da, um sexuellen Reiz irgendwie zu hervorzurufen, glaube ich.
Aber ja,
Hamburg, aber wenn einer so richtig, so breit und dann so Hamburg, also ist auch nicht. Dialekte sind nur dann schön, wenn sie so sind, wie du es jetzt machst. Oder die Katharina Witt, wo du noch so ein bisschen Karl-Marx-Stadt durchhörst, aber eben nur so ein bisschen. Dann finde ich sexy.
Aber ja, da ist was dran. Aber so richtig vollgesprochen Dialekt.
Es gibt keinen sexy Dialekt. Ehrlich nicht.
Müsste ich überlegen, ob ich schon mal eine Frau heiß fand.
Doch. Wen?
Meine Frau. Wenn die richtig Berlin hat, habe ich zu ihr bei unserem ersten Date gesagt, finde ich heiß.
Und ich meine, und es hat dir was gebracht, dass du es gesagt hast. Sie hat dich
sich sehr gefreut und dann ging es auch Rucki-Sucki nach dem ersten Date.
Rucki-Sucki. Aber ich sehe schon, die ist ein Thema bei dir. Das heißt, ihr seid noch nicht so lange verheiratet. Es wird irgendwann die Zeit kommen, wo du sie nicht mehr so häufig thematisierst. Oder ihr seid noch nicht so lange zusammen, oder? 3 Jahre verheiratet, irgendwie so?
Genau, wir sind 3 Jahre verheiratet und knapp 6 zusammen.
Auf den letzten Metern hier noch die Sache klar gemacht, oder?
Aber hallo, ja, kurz vor der Angst.
Also früh bist du nicht dran.
Mhm. Wie alt war ich? Ich war 48, als ich geheiratet habe. Wahnsinn.
Ja klar, aber ich finde, man muss sich ja mal einen Überblick verschaffen, oder? Mhm. Also ich habe mir immer gedacht, ich kann noch nicht mit 25 heiraten, ich habe ja noch gar nicht alle durch.
Ja, genau. Ich habe auch erst mir die Hörner abgestoßen, wie du es schon
weißt. Ja.
Ein paar Sachen ausprobiert, ja.
Teilt die deine Frau deine Leidenschaft für Musik?
Ja.
Sonst geht's auch nicht, oder?
Ganz wichtiges Ding, ja. Also fast alle Beziehungen, die ich hatte, da war es zumindest so, dass sich die Frau für Musik interessiert hat.
Mhm.
In irgendeiner Form. Das war nicht immer hundertprozentig auch mein Geschmack. Aber wenigstens so eine Leidenschaft, so ein Interesse für Musik. Und das hat sich halt herausgestellt, dass mir das sehr wichtig zu sein scheint.
Ja.
Wenn man das überhaupt nicht teilen kann, das ist halt auch wirklich so Hauptinhalt meines Lebens. Ne? Nicht nur berufsmäßig, sondern brauche ich halt.
Hörst du den ganzen Tag Musik?
Eigentlich schon, ja.
Wo? Im Radio?
Überall. Also ich mache ja auch selber Musik so ein bisschen und leg auf und mache auch eine Radiosendung, die sich um Musik dreht, mache eine Fernsehsendung 2, die sich um Musik drehen. Also alles dreht sich um Musik. Und meine Frau und ich, wir hatten schon sehr früh so eine gemeinsame Playlist, die wir so auf unseren Geräten hatten, wo jeder immer Songs reingeschoben hat. Und die wird jetzt eben seit 6 Jahren gepflegt. Mhm. Und das ist immer toll, die zu hören mit den Songs, die wir da als erste reingemacht haben und jetzt die neu reinkommen. Und die läuft dann immer so, wenn wir jetzt Besuch haben zu Hause oder wenn wir verreisen, dann hören wir die immer zusammen im Flieger und so. Mhm. Und wir haben schon fast deckungsgleichen Musikgeschmack. Und trotzdem ist es so, dass wir uns gegenseitig immer noch ganz viele neue Sachen so unterjubeln, die wir gut finden, die wir entdeckt haben, die der andere noch nicht kannte. Und das ist nochmal ein ganz schönes Ding.
Also ich bin, was Musik angeht, ich habe einen sehr klaren Geschmack und weiß, was mir gefällt, aber ich bin zum Beispiel überhaupt niemand, der neue Sachen entdeckt. Wo entdeckt man, wenn man professionell wie du mit allem umgeht, woher kriegst du deine ganzen Inspirationen?
Ich meine, ich mache das jetzt jobmäßig seit über 30 Jahren.
Ja, aber trotzdem kommen ja ständig neue Sachen nach. Du musst ja irgendwie deine Kanäle haben, wo du Neuigkeiten kriegst. Oder schickt man dir alles zu, was neu rauskommt?
Ich kriege viel zugeschickt, ja. Man ist halt dann entsprechend vernetzt auch. Ich bin so auf sehr vielen Promo-Verteilern von Radio- und Fernsehpromotern. Dann habe ich eben Soundcloud-Account, wo dann Bands mir Links zuschicken oder Empfehlungen bei Spotify.
Funktioniert auch gleich.
Ja, also das ganze Portfolio, also ich interessiere mich halt so nerdmäßig für Musik, dass ich das nicht als Mühe oder Arbeit empfinde, sondern das ist für mich auch noch nach wie vor, entwickle ich da so einen Sportsgeist, dass ich Sachen entdecke und vorstelle, bevor andere das tun.
Kannst du gut erkennen, ob eine Sache ein Hit wird?
Ganz ehrlich gesagt, tue ich mich da zunehmend schwerer. Nicht, weil ich jetzt dem Ganzen irgendwie entwachsen wäre, sondern weil dieses klassische, das wird jetzt ein Hit, so auf anderen Parametern basiert, habe ich das Gefühl.
Warum?
Weil Musik anders produziert wird, als es noch vor 5 oder 10 Jahren der Fall war. Also es gab schon immer Popmusik, die für den schnellen Konsum produziert wurde. Mhm. Man hört das so ein paar Monate und danach weg damit. Jetzt ist es aber so, dass sich die ganze Herangehensweise an Musik verändert hat. Also das ist, viel kommt es durch Streaming und auch dadurch, dass Radiostationen immer noch formatierter werden. Mhm. Musik klingt anders und die wird von
Musik klingt oft gleich jetzt auch so ein bisschen. Ich wüsste jetzt bei vielen Leuten gar nicht mehr, wie die heißen, aber die Frauen klingen alle so ein bisschen, als würde ihnen einer hinten so ein bisschen auf den Schlips treten. Also alles so ein bisschen Rihannaisiert, finde ich, ohne jetzt zu einer großen Kulturkritik anzusetzen, weil das ist ja auch immer albern zu sagen, heute ist alles schlecht und früher war alles besser. Aber tatsächlich finde ich es ganz lustig, es gibt so einen Sound der 2015er bis irgendwas 18er Jahre und da habe ich das so, das ist lustig, weil meine Kinder zum Beispiel nur auf diesen Sound stehen. Ja. Also heute Morgen ist was von Depeche Mode im Radio gekommen, habe ich laut gemacht, dann sagen die beide, mach das weg, das ist doof. Und sobald was kommt, was irgendwie und so diese Art der Stimme und der Beat und so, dann erkennen die, ohne eine Kenntnis darüber zu haben, wann sowas entsteht und dass sowas modern ist oder weniger modern, haben die sofort ein Gefühl dafür, dass das was ist, was jetzt gerade aktuell modern ist.
Ja, das klingt wirklich anders. Also, ich meine, wie du schon gesagt hast, man muss jetzt da nicht so komplett kulturpessimistisch an die Sache rangehen, weil es immer Musik gab, die in einer jeweiligen Epoche total gleich klang. Ich erinnere da ungern an die 90er mit Eurodance, als es dann hunderte von Produktionen gab, die immer gleich klangen. Du hattest halt 2 Ladies und einen Rapper in der Band und dann gab es erst die Stimme, die Gesundheit, dann gab es den Rapper, dann gab es wieder die andere Frau und so. Das war alles total formatiert und gleich. Und das hat es in jeder Epoche der Popmusik gegeben. Das hat es auch in den 60ern und 70ern schon gegeben. Jetzt ist es allerdings so, dass das deswegen so formatiert klingt, weil die Musik gewisse Anforderungen erfüllen muss. Und das ist zum einen das, dass man sofort zur Sache kommt. Es gibt keine Intros mehr in der Musik. So diese 30 Sekunden am Anfang, wo man dann im Radio noch irgendwas drauflabern konnte, die fallen weg. Es muss sofort in den ersten 30 Sekunden des Songs alles passieren.
Im Ernst? Ist da eine Systematik dahinter?
Da ist eine Systematik dahinter.
Da müssen wir jetzt mal drauf achten, Freunde, zu Hause, an den Lautsprechern.
Genau.
Also, wenn man ehrlich? Also keine Ramp mehr, wo du so schön drauf labern kannst oder so, sondern bam, die geht gleich los. Warum? Genau. Weil man ungeduldiger ist. Weil man einfach so sagt, jetzt fang an zu singen, sonst schalte ich weg.
Das ist,
du Sau.
Das ist ein Resultat dessen, dass die Leute schneller wollen, dass da was passiert in dem Song. Was zuerst da war, war einfach der Umstand, dass es Streaming gibt, ja jetzt seit 10 Jahren und in den letzten 2, 3 Jahren so richtig massiv. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ein Song, der gilt ja erst als gestreamt, wenn man 30 Sekunden dranbleibt.
Ah, okay.
Das heißt, es muss in den 30 Sekunden möglichst viel passieren, was einen da bei der Stange hält, was einen unterhält. Meistens geht's direkt mit dem Refrain los. Oder irgendwas Bekannten, die Hook, die sofort kommt. Oder und was dann 2,5 Minuten danach
aber
passiert.
Aber es ist ja fürchterlich, weil es würde ja bedeuten, dass Leute, die Musik schreiben, überhaupt nicht mehr darauf achten, wie sie, was sie fühlen, sondern die haben im Prinzip einen Plan vor sich liegen und wissen, erst Teil A, dann Teil B, dann wird Teil A wiederholt, Dann kommt C. Also dass das alles so formatiert ist.
Ja,
auch.
Ist es total. Und jetzt mal so richtig schwarz zu malen, bevor ich dann wieder positive Sachen sage. Uh-huh. Es gibt ja so richtige Songwriter-Camps. Da werden dann so 50, 60, 70 Leute, die Songs schreiben, für ein paar Tage kaserniert. Mhm. Dann kommen ab und zu mal irgendwelche Pop-Sternchen dabei, die sagen so, das finde ich ganz gut, das finde ich ganz gut. Und dann wird aus 5 oder 6 Versatzstücken von diesen Songschreibern, die da so wirklich wie in einer Legebatterie sitzen, diese Songs zusammengebaut.
Ja.
Und die müssen aber so klingen, dass sie zum Beispiel auf den meistgestreamten Playlisten, bei Spotify wäre das zum Beispiel so diese Teen-Hits-Playlist, die es da gibt, da muss die zünden. Mhm. Die muss in möglichst vielen Playlisten, muss der Track drin sein, damit er richtig läuft. Mhm. Und so muss er auch produziert werden. Und deswegen klingen die alle gleich. Das ist nicht nur ein subjektives Empfinden, das du hast, sondern es ist so formatiert.
Das ist halt das, was sozusagen, das wollen die Leute halt. Und je mehr man es ihnen vorsetzt, desto mehr wollen sie das dann
genau,
auch.
Genau, das ist ja wie so mit dressierten Äffchen so ein bisschen. Ne? Wenn man nichts anderes mehr kriegt, dann findet man das natürlich cool. Aber, und jetzt komme ich zum Positiven, wie alles, was irgendwann mal komplett zu Tode formatiert wurde, wird auch jetzt wieder dadurch so eine Art Gegenbewegung erzeugt. Das heißt, es gibt Leute, die machen jetzt zum Beispiel hier wie Lana Del Rey Songs, die 10 Minuten lang sind, wo halt die ersten 3 Minuten überhaupt nichts passiert. Oh. Weil sie sagt, scheiß ich drauf, ich mache, was ich möchte.
Ja.
Und da gibt es eben viele unabhängige Künstler, die haben sich natürlich so einen gewissen Status erarbeitet und die können sagen, hier, ihr könnt mich mal, ich mache, was ich will. Mhm. Aber es wird auch in diesem ganzen Formatzeugs immer tolle Alternativen geben.
Irgendwie. Was ist dein liebster Song?
Mein liebster Song für alle Zeiten? Mhm. Wahrscheinlich schon Never Let Me Down Again von Depeche Mode.
Oh, da habe ich ja mit Depeche Mode ganz gut gelegen vorhin.
Ja, ich meine, das ist ja schon eine meiner Lieblingsbands für alle Zeiten. Eine, die mich auch Zeit meines musikalischen Lebens begleitet. Da habe ich mir mit 14 die erste Platte gekauft und jetzt quasi vor einer Woche die letzte oder so. Die waren immer da. Und der Song, wenn dann bei Konzerten kommt, dann berührt mich das immer sehr.
Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich sehr. Ich habe ganz andere Song, aber ich habe zum momentan eine leichte Fixation auf das, was, auch wenn du das vielleicht ganz schrecklich findest, aber ich finde, das hat schon eine wahnsinnige Kraft, was jetzt so Beyoncé und Ding hier mit Ape Shit. Hast du mal das Video gesehen, was im Louvre gemacht wurde?
Ja, nicht Klecker, sondern Klotzen, ne?
Der Wahnsinn.
Sperren die doch einfach ein Louvre ab und drehen da Video. Weil sie es können, ne?
Weil sie es können.
Ja.
Das sind, glaube ich, die Erfolge, also Beyoncé und Jay-Z als The Carters wahrscheinlich das momentan mächtigste, geilste Paar, was man sich so vorstellen kann auf der Welt, oder? Ich glaube, dass die auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass die abends nach Hause kommen und sagen, lass uns mal den Ball schön flach halten, wir wollen unseren Kindern auch irgendwas Gutes vorleben. Sondern ich glaube, wenn ich den Text richtig deute, die denken sich jetzt, wir hauen jetzt mal so richtig auf die Kacke.
Ja, da wird eine ganze Dynastie jetzt aufgebaut. Das geht ja schon Richtung Milliardäre, was die beiden zusammen verdienen, durch alles, was sie machen. Und da ist ganz klar das Motto, es wird ja auch komplett nach außen getragen. Nur diese Platte jetzt als der Carters und die beiden davor, Jay-Z Solo und Beyoncé Solo, die machen ja so ihre ganze Beziehungsarbeit.
Ja, das finde ich auch
machen
den
die
Wahnsinn.
Öffentlich.
Ja, der hat doch auch. Ja, sie hat ein ganzes Album darüber geschrieben, dass er sie betrogen hat, finde ich. Ich meine, da kommt schon was. Ich meine, so 12 Songs und jedes Mal wieder der Alte war. So. Und dann aber trotzdem bei ihm bleiben und immer so. Die halten auch ständig Händchen. Irgendwie.
Genau,
ich
das wird
das
halt
nicht
öffentlich verhandelt. Also, ich finde es auch.
Er ist vielleicht ein scheußlicher Vogel. Darf ich das mal sagen? Der muss echt was können. Also, der springt vom Schrank irgendwie mit Doppelachsel. Anders kann ich mir das nicht erklären. Was für ein scheußlicher Vogel. Und er ist auch nicht sympathisch. Aber bestimmt ein ganz liebevoller, tierlieber Papa, aber ich sehe es nicht ganz.
Ja.
Diese Kette, was ist mit dieser Kette los? Was hat er denn für eine Kette immer an?
Ja.
Also sie ist wirklich, ich meine, sie könnte jeden haben. Sie könnte jeden haben.
Ja, also ich meine, die sind beide nicht einfach. Also so Jay-Z ist halt wirklich so ein knorriger Geschäftsmann, der wirklich nicht besonders sympathisch ist. Aber auch Beyoncé, die weiß schon ganz genau, wo der Frosch die Locken hat. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass das so eine ganz liebe...
Und ich weiß bei ihm, also ehrlich gesagt, ich vermute, wo er Locken hat, ja.
Mhm.
Mhm. Oh Gott.
Ja, ja. Also es ist
ein
bizarres Pärchen.
Aber trotzdem, ich meine, überhaupt, also welche Macht die ausstrahlen und wie die auch einfach so bei allem so sagen, das ist uns alles wurscht, weil wir machen unser Ding und die ganze Welt liegt uns zu Füßen. Das ist, glaube ich, schon auch also so zur Schau getragene, ja, wir sind geil, das finde ich eigentlich finde ich es auch schon wieder gut.
Ja. Ja, ja, klar. Also die kennen da.
Also lege ich sie ans Herz, sich das mal anzugucken, wie die beiden da im Louvre da so auf den Treppen rumliegen und so und sie so auf allen Vieren die Treppen runterkrabbelt. Ich habe das bei uns zu Hause nachgemacht, hat keine Sau interessiert. Und wir haben auch ein sehr schönes Treppenhaus.
Fangen wir erstmal so mit dem Deutschen Museum an, oder was weiß ich.
war ein schwarzes Jahr für dich. Die deutsche Mannschaft ist, wie sagt man? Ja, was sagt man? Wie soll ich es formulieren? Hättest du es anders gemacht, wenn du Jogi Löw gewesen wärst? Mit Sicherheit. Du hast sehr viel Interesse für Fußball.
Ja.
Bist mit Sicherheit auch ein sehr, sehr guter Fußballer. Alle Männer, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe, haben zu mir gesagt, ich habe mal bayerische Auswahl gespielt. Und es war ganz kurz davor, dass ich vom FC Bayern gesichtet wurde.
Ja.
Ich nehme an, bei dir war es ähnlich.
Natürlich, war genau so. Genau. Dann hat mich aber eine Verletzung zurückgeworfen.
Ja, das und auch diese, auch ja, ja, natürlich, genau. Ja. Also es war gar nicht das Talent, sondern es waren die Knie.
Genau,
ja,
genau.
Ja.
Ich konnte eigentlich nichts dafür, sonst würde ich jetzt noch Bundesliga spielen.
Ja, und wärst du heute auch hier, wärst du halt als Fußballstar heute hier bei mir im Interview. Also insofern an deiner Karriere hat sich nichts geändert. Man wird sich mit dem gleichen Scheiß rumschlagen.
Ja.
Okay, also, okay, es war ganz knapp. was hast du, was konntest du besonders gut?
Was konnte ich besonders gut? Also ich war der klassische Siebener. Ich hatte Mehmet Scholl, Franck Ribéry, das war so meine Position.
Ihr drei werdet häufig ja in einem Atemzug genannt.
Ja, auch wir sind auch größenmäßig ungefähr eine Hausnummer.
Okay.
Und spielen genau exakt gleich Fußball.
Mit dem kleinen Unterschied, die beiden können davon leben.
Ja, weil sie nicht mit 18 verletzt wurden. Ach komm, ich habe dann auf dem zweiten Bildungsweg dieses Medienzeug gemacht. Und das
eben,
ist, ja,
ist doch jetzt auch ganz gut geworden
ist
alles.
Voll okay geworden.
Ja, ja. Ey, möchtest du Fußballer sein? Also ganz ehrlich, möchtest du Fußballer sein? Fußball, das ist ehrlich gesagt wie Unterhaltung oder wie vieles, wahrscheinlich alles, was man macht. Wenn man da nicht wirklich vorne mit dabei ist, stelle ich mir das sowas von unfassbar schrecklich vor. So
mega
fünfte
trist.
Liga-Ding und dann so 1000 Euro im Monat. Und
Ich kenne ein paar Leute, die spielen in der dritten und die sagen das schon. Das sind nicht genug Geld verdienen, trotzdem aber immer am Start sein müssen, dabei intellektuell komplett verblöden, weil man halt nicht Zeit für irgendwas anderes hat. Also vor dem Hintergrund bin ich ganz froh, dass ich kein Fußballer geworden bin, aber dann bildet man sich halt immer ein, dass man es irgendwie anders hinbekommen hätte. Aber die Leute, die da draußen sind und die dann Interviews geben, zeigt ja schon, dass das Niveau, also ich könnte mich nicht mit vielen Leuten unterhalten, glaube ich, wenn ich Fußballer wäre.
Warum?
Weil thematisch das nicht so ganz meine Baustelle ist, was die Jungs beschäftigt. Ich sage jetzt nicht, dass alle doof sind, um Gottes Willen, aber du hast natürlich als Fußballer einen extrem begrenzten Horizont und man muss wirklich ganz viel Eigeninitiative an den Tag legen.
Um sich da rauszuarbeiten,
ja, klar. Wird ja auch ständig irgendwie so, kriegst du dann einen Arsch hinterhergetragen.
Wirst ja auch versaut. Wirst ja versaut mit 17 komplett, ja. Und ich meine, wenn du mit, ja, und wenn du, ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, das wird eben immer so dargestellt, ist so glamourös und dann die tollen Klamotten und die fancy Frisuren und so ein schnelles Auto. Aber im Prinzip, das ist, ich glaube, das ist trister als jeder andere Job, weil das ist einfach Essen, gut Haferflocken essen, aber ohne Zucker, dann irgendwie trainieren. Dann musst du wieder nach Hause, dann muss die Freundin dir mittags einen leichten Salat zubereiten mit gedünstetem Fisch und so. Und dann gehst du wieder trainieren, dann liegst du da in der Badewanne rum und so. Ich stelle mir das irgendwie alles extrem freudlos vor. Kannst nicht ausgehen, kannst nicht saufen, kannst nicht Party machen, nix.
Die
noch
Zeit
nicht mal ins Puff
ist
darfst du, wirst du erwischt und so. Es wird alles irgendwie, also ich stelle es mir wirklich hart vor. Und danach wird es erst richtig schlimm.
Genau, weil du hast ja 10 Jahre, verdienst du ganz gut. Und wenn du da ein bisschen geguckt hast, so deine Schäfchen ins Trockene zu bringen und ein bisschen vernünftig mit deinem Geld umgehst, dann kann man vielleicht, wenn man richtig gut dabei war, lange davon leben. Aber es gibt ja unzählige Beispiele dafür, dass Leute so ihren ganzen Zaster verprasst haben, weil der Manager Immobilien gekauft hat.
Das Dschungelcamp wartet sozusagen.
Immer Ex-Fußballer dabei, ne?
Ja, ja, klar.
Also kein Wunder.
Und auch Leute, die dann, die man schon noch so als Helden ein bisschen in Erinnerung hatte und die dann im Prinzip so einen Schritt machen und in so eine Sendung gehen und dann danach ist alles, ich meine, da war doch mal der hier von 60, wie hieß der denn, der Trainer, Werner Lorand?
Ja.
Der war auch mal im Dschungel.
Heike Immel auch so.
Das war ein erste Liga-Trainer.
Ja.
Ja, ich meine, das
gibt's
wie wenn Ottmar Hitzfeld heute bei Love Island irgendwie mitmacht. Oder Jupp Heynckes.
Ja, die sind Gott sei Dank alle ein bisschen smarter. Ne?
Du hast angefangen, welche, ich meine, du hast doch eigentlich angefangen mit so einem etwas, also da ist, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich Depeche Mode noch lebensbejahend in Ausdruck und Klamotte im Vergleich zu dem, was du sonst noch gut fandest, oder? Ja. War das alles, war ein bisschen morbider noch, oder?
Ja, Depeche Mode waren fast eine Popband, ja, für das, was ich sonst gehört habe. Ich war halt so richtig Goth und habe nur ultra deprimierendes Zeug von Leuten mit schwarzen Klamotten gehört.
Okay.
Aber das, mich hat das glücklich gemacht.
Warum?
Weil, also man kann so diese typischen Teenager-Depressionen, die man so hat, dieses Gefühl, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, eben so in diesem kleinen bayerischen Dorf, wo einfach keine Sau versteht, was man dafür, wie man aussieht und was man dafür ein scheiß Problem hat, ständig auf die Fresse bekommt, und dann ist so die Musik, ist ein Trost, weil man dann Musik hört von Leuten, die genauso ticken, die wohnen halt aber zum Glück für sie in London und nicht in Manching. Aber man kann Gefühle teilen über Musik dann.
Aber du hast dich ja entschlossen, eben in Grufti Klamotten und mit einem bestimmten Style durch Manching zu laufen. Da hat dich ja keiner dazu gezwungen. Das heißt, du hast damals ja schon gewusst, das stößt vielleicht auf Widerstand oder Unverständnis, und du hast es trotzdem gemacht.
Ja, das ist so ein Akt der Selbstverwirklichung. Man merkte dann schon relativ früh, dass man nicht so ganz in dieses Dorf passt. Das war bei mir mit 12, 13 so. Da habe ich schon gemerkt, ich ziehe mich anders an als die anderen Jungs, ich höre andere Musik, und das hat halt zunehmend zu Reibereien geführt, und das hat mich dann aber auch so ein bisschen getriezt, und ich dachte mir, jetzt möchte ich mal gucken, wie weit ich gehen kann, so um mich entsprechend abzugrenzen vom Rest des Dorfes. Und es ist natürlich so, dass im Dorf die Leute nicht nachfragen, wieso siehst du so aus, sondern oder wieso hörst du so Musik, sondern da kriegt man halt erst eine aufs Maul und dann wird gefragt, so, was eigentlich los
übrigens,
ist.
Übrigens, ja. Ja, genau. Erst du schon mal da liegst.
Kleine Scheine, ja, genau. Wenn's blöd fragst, kleine Nummer, meine, bumm. Und das war dann wirklich so, dass ich, das war kein Protest gegen meine Eltern, sondern das war...
Haben die das auch so gesehen? Oder waren die ein bisschen unglücklich über ihren Sohn, der mit diesen... Hast du auch so lange Mäntel angehabt?
Ja, lange, knöchellange, schwarze Mäntel und so diese schwarzen, spitzen Schnallenschuhe. Und dann habe ich mich ja auch geschminkt, so kalkweiß und so die Augen so schwarz umrandet.
Ja, also da muss ich jetzt ehrlich sagen, also bei aller Offenheit für unterschiedliche Strömungen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Sohn geht heute mit 15 so aus der Tür, würde ich vermutlich auch versuchen einzuschreiten oder dieses Gartentürl abzusperren oder irgendwie zu sagen.
Ist ein ganz normaler Reflex, den man als Eltern dann hat. Ne?
Und ja.
Also da gab es natürlich viele Auseinandersetzungen bei mir zu Hause auch, aber meine Eltern haben an irgendeinem Punkt wirklich fantastisch reagiert. Die haben halt gemerkt, dass jedes Mal, wenn ich aus der Dorfdisco zurückkam, hatte ich irgendwie blaue Flecken oder irgendwie einen Schramm im Gesicht. So.
Im Ernst?
Ja, weil das war dann auch wirklich so ein bisschen Volkssport. Wir waren 3, 4 so Goths bei uns im Dorf und aus der Umgebung, so aus Ingolstadt, und dann sind wir in die Dorfdisco gegangen und haben darauf gewartet, dass da die 3, 4 Songs liefen, die wir auch cool fanden. Sisters of Mercy, Cure, Depeche Mode, Soft Cell. Dann haben wir immer dazu getanzt, und Gruftis tanzen sehr raumgreifend. Da sind halt 3 Schritte vor, Verneigung, 3 zurück. Und man kann gar nicht anders, als irgendjemanden mal zu rempeln,
ja,
auf der Tanzfläche.
Passiert halt.
Und dann gibt's aber sofort, heißt es, geh mal da aus. Und dann geht man auf den Parkplatz und dann gibt's halt 1, 2
und dann
Schwinger.
Hast du dich in den spitzen Schuhen verfangen beim Weglaufen.
Da hätte ich noch ganz
gut. Sie haben lange Mantel, das ist ja auch alles nicht so fluchtunterstützend.
Nee, wegrennen gilt ja nicht. Nee, ich hab dann, am Anfang haben wir den Fehler gemacht, gewehrt und haben zurückgeschlagen, aber ja, das hat das Ganze nur noch schmerzhafter gemacht, unnötig in die Länge gezogen.
Ja.
Und so haben wir uns dann irgendwann einfach noch dem ersten Schwinger haben uns auf dem Boden gemütlich gemacht. Und dann ist es ja auch so, dass in so einem
Schwinger,
ja, da lassen ja dann auch die größten Barbaren von einem ab, ne? Wenn man einfach auf dem Boden liegen bleibt und sich nicht mehr wehrt. Mm-mm. Und dann geht man halt wieder rein, bis das nächste Liedchen kommt, auf das man tanzt, und dann geht man nochmal hinaus. Und so war das, und meine Eltern haben dann irgendwann gemerkt, okay, scheint mir wichtig zu sein. Und die hatten dann so irgendwann die Erkenntnis, okay, wir haben das verstanden. Wenn du das auf dich nimmst, dann scheint es dir extrem, ja, wichtig zu sein. Dann machst du das nicht gegen uns, sondern für dich,
ja,
weil es dir wichtig ist. Und das fand ich so eine ganz, ganz große Reaktion von meinen Eltern. Und das ist auch so der Schlüssel dafür, dass ich mich dann so mit 15, 16, 17 auch so entfalten konnte, wie ich mochte. Und im Prinzip auch in dem Alter so ein bisschen den Grundstein gelegt habe für alles, was ich jobmäßig nachher gemacht habe. Weil wenn man damals versucht hätte, mich in dieses Dorfleben zu pressen, mit allem, was dazugehört, dann glaube ich nicht, dass ich dann also dass ich, keine Ahnung, heute da bei dir in der Sendung sitzen würde, weil dann hätte ich wahrscheinlich nichts zu erzählen.
Hat man dir tatsächlich unterstellt, dass du Katzen frisst?
Mhm. Das stimmt.
Aber also, du kannst jetzt, es stimmte nicht, oder?
Nee, ich hab wirklich nie einer Katze was zu Leide getan. Es kam wirklich nur, weil ich hatte halt den Kopf einer Katze, das ist also das Skelett, das Köpfchen umhängen. Mhm. Aber ich hab das Viech im Straßengraben gefunden. Es ist halt einfach vom Trecker platt gemacht worden oder sonst irgendwie ums Leben gekommen. Und das war schon fast skelettiert. Ich habe dann das Köpfchen genommen, noch in ein Säurebad geworfen, bisschen mit der Zahnbürste sauber gemacht. Und dann war das wirklich ein sehr, sehr schmuckes Accessoire.
Total.
Also man hat sich ja oft so Totenköpfe umgehängt, aus Kunststoff. Und ich dachte mir, ein Katzenkopf ist ungefähr... Ja, so 5
genau
Zentimeter,
die richtige Jay-Z.
Super
Größe. Es ist die gleiche Kette, die Jay-Z im Prinzip umhat. Wir haben ja drüber gesprochen. Ja. Also dieses Ding, du hast halt vielleicht ein bisschen weniger Gold, aber halt von der Größe her ungefähr gleich.
Ja, genau. Und das hat sich dann halt irgendwie rumgesprochen. Die Leute haben es gesehen und jedes Mal, wenn in dem Kaff eine Katze verschwunden ist und es verschwinden viele Katzen im Dorf, dann kamen die halt zu meiner Mutter und so, du Irmgard, hat der Markus unser Katz gesehen? Gesehen, ne? Also so ganz vorsichtig nachgefragt mal. Das war ein bisschen anstrengend, glaube ich, für meine Eltern dann irgendwann so, häng dir heute scheiß Viech jetzt nicht mehr um Häus.
Ja.
Wieso? Aber es fanden halt alle Goths, sogar die in München oder wenn man
das
deutschlandweit
war
unterwegs war, das fanden die alle mega und ein paar haben es dann auch nachgemacht und dann ich, der Dorfgoth, der hat es erfunden.
Mit der Katze. Aber ich meine, wenn du so durch, also ehrlich gesagt, dadurch auch sogar durch körperliche Widerstände und so dich da so durchgekämpft hast, dann ist das ja eine Charaktereigenschaft, die bleibt einem ja. Bist du immer noch jemand, der gut damit leben kann, wenn er irgendwo allein steht? Also ich zum Beispiel, ich kann es überhaupt nicht. Wenn ich merke, dass ich eine andere Meinung habe als alle anderen, dann würde ich tendenziell meine Meinung leicht modifizieren, um näher an den anderen zu sein. Also ich kann nicht gut damit leben, zu sagen, ich mache das so und ist mir scheißegal, wie ihr es seht. Bist du immer noch einer, der die Sachen anders macht und kein Problem damit hat?
Nee. Also man hat mich jetzt so lange penetriert, dass ich jetzt auch nicht mehr so ganz schmerzfrei damit umgehen kann. Mhm. Also ich konnte mir das lange bewahren. Und was dann aber schwierig wurde es, also die Leute, die mich auf dem Dorf immer in den Mangel genommen haben, die kannte ich alle persönlich, mit denen konnte ich reden. Worauf ich jetzt überhaupt nicht mehr klarkomme, ist der Umstand, dass sich so viele Leute Gedanken über einen machen und sich zu einem äußern, die einen nie im Leben getroffen haben. Und dieses Diffuse, diese Art der Meinungsäußerung, die hat mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich habe ja dann, also gut, ich war jetzt nie der streitbarste Typ. Mhm. Ich habe meistens über Musik geredet und klar konnte man mal nicht mit mir einer Meinung sein, aber ich war jetzt nie jemand, der groß polarisiert hat. Aber trotzdem gab es immer, also seit ich im Fernsehen zugange war, gab es immer genug Leute und da reicht im Prinzip schon einer bei mir. Also wenn 100 Leute sagen, Kafka ist der geilste Typ der Welt und einer schreibt, es ist ein totales Arschloch, dann setze ich mich tagelang mit dem Typen auseinander. Und verzweifle daran, dass der mich doch gar nicht kennt. Wie kann er sowas behaupten?
Ach, das ist ja interessant. Das ist ja lustig. Das hätte ich eben gerade gar nicht gedacht. Ja. Ich dachte, du pflügst da einfach so durch und sagst dir, ja, ist mir wurscht. Dann denkt, was ihr wollt. Und
nee, also das...
Aber wenn du sagst, du setzt dich mit denen auseinander, heißt es dann, dass du dann auch da zurückschreibst, nee, ist gar nicht so und ich bin eigentlich ganz anders? Oder setzt du dich nur im Kopf damit auseinander?
Beides. Also ich habe ja eine Zeit lang Kolumnen auch geschrieben für die Zeit, die sehr politisch waren, mit gesellschaftlichen Themen und so. Da gab es natürlich eine Menge Zündstoff. Ich bin ja auch in so einem Anti-Nazi-Blog. Und jedes Mal, wenn man sich politisch äußert, und ich muss ja über die derzeitige politische Diskussionskultur nicht viel erzählen, dann wird es halt so, dass man echt verzweifeln könnte. Und wenn es gegen mich persönlich geht und Dinge über mich behauptet werden oder einfach so Sachen, die unter die Gürtellinie gehen, dann setze ich mich damit auch nicht mehr gern auseinander persönlich, sondern dann bin ich halt einfach nur noch enttäuscht. Aber wenn ich eine politische Diskussion führen kann, dann tue ich das meistens noch.
Mhm. Auch ohne Rücksicht sozusagen darauf, dass es vielleicht hinterher dann den einen oder anderen gibt, der eine andere Meinung ist.
Ja.
Aber das ist ja in bestimmten Bereichen auch ganz klar. Ich meine, wenn man auf der, ich sage jetzt mal, richtigen Seite steht, so wie du und wie wir hoffentlich alle, die wir hier in meinem Radiosender unterwegs sind, dann muss man natürlich damit rechnen, dass es immer jemand gibt, der halt auch anderer Meinung ist. Aber dann fühlt man sich ja gut, auch anderer Meinung zu sein und auch angefeindet zu werden.
Ich diskutiere auch wahnsinnig gern. Also wenn ich das Gefühl habe, dass man nicht nur mit einer Wand redet, dann ist es ja auch vollkommen okay, aber das ist halt auch zunehmend eine Erfahrung, die ich machen muss, dass die politische Streitkultur hier allmählich Wesenszüge annimmt, die einfach nur noch frustrierend sind. Es wird alles niedergebrüllt. Und es ist auch so, dass wenn man sehr, sehr gute Argumente hat, dann hat man die ja nur, weil man keine Ahnung hat und weil man sich von der Lügenpresse verarschen lässt. Und dann gibt's halt die Fraktion, die sagt, sie hat eigentlich den totalen Durchblick und sie lässt sich jetzt überhaupt auf keine Diskussion mehr ein. Mhm. Und das macht halt überhaupt keinen Spaß mehr und ist extrem frustrierend.
Mhm. Du widmest dich, also zum einen bist du in diesem, in diesem, wie hast du es genannt? Anti,
ja, gegen Rechts halt.
Gegen Prinzip
Rechts, mache ich ganz viel auch.
Inwiefern, was machst du da?
Also ich mache Workshops an Schulen, wo ich über Rechte aufkläre, so in 7., 8., 9. Klassen, also gerade in dem Alter, ne, wenn man so nach Schulen in Schulen geht, die Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt sind, da merkt man halt so, dass viele Leute von außen versuchen, an die Schüler ranzukommen, so brainwash-mäßig. Und dann muss man denen halt sagen, pass mal auf, wenn der so und sowas erzählt, dann steckt das und das dahinter. Und wenn er euch versucht, diese Musik aufzuquatschen, dann hört man diesen und jenen Text. Und wenn gewisse Insignien an seinen Klamotten oder seine Tattoos dieses und jenes abbilden, dann bedeutet das das und das.
Ach, das ist ja... Das
also ist okay. Es ist so gegen Rechts Aufklärungsarbeit und wir haben auch so ein deutschlandweites Monitoring von rechtsradikalen Aktivitäten, die wir dann entsprechend aufdecken und es ist eine Sisyphus-Arbeit, weil die halt zunehmend besser vernetzt sind und auch zunehmend aktiver, auch in Bereiche reinreichen, die früher noch nicht so gang und gäbe waren und jetzt ja auch einen parlamentarischen Arm haben, um das Ganze noch besser voranzubringen. Und deswegen ist halt nach wie vor sehr viel Arbeit da zu tun.
Findest du, die Künstler müssen sich, ich habe letztens ich glaube, Max Giesinger drüber geredet, findest du, Künstler müssen sich noch mehr positionieren? Oder macht schon, sendet schon jeder eigentlich seine Botschaften aus und so? Oder meinst du, es muss da noch mehr so konzertierte, was weiß ich was, also Aktionen geben, wo sich wirklich alle Leute, die einfach viel Publikum versammeln können, zusammen äußern gegen Rechts?
Ja, also Ich will es niemandem vorschreiben, weil das schon eine ganz massive Entscheidung ist. Und normalerweise würde ich jetzt pauschal erstmal sagen, hat nicht jeder Künstler die Verpflichtung, sich auch politisch zu äußern, weil Musik ist Unterhaltung und es ist vollkommen okay, wenn jemand einfach nur die Menschen unterhalten will mit dem, was er macht. Aber man sieht ja auch, dass wenn jemand wie Helene Fischer Stellung bezieht oder wenn es so ein Konzert gibt, wie in Chemnitz gegen Rechts, dann ist es halt schon ein Aufschlag, der nicht zu unterschätzen ist. Und wenn es auch nur darum geht, dass die Leute, die sich so richtig gegen Rechts engagieren und dafür auch viel einstecken, wenn die das Gefühl haben, dass sie damit nicht allein sind. Dafür ist sowas gut. Oder wenn es jetzt auch in der Bundesliga darum geht, Nazis raus aus den Stadien und da erst
ja,
drei
dann
Vereine...
Da gibt es ja ganz gute Vorstöße. Hier bei Hertha gibt es einen, der das ordentlich vorantreibt. Und das ist einfach, das ist glaube ich, da hat auch eine neue Generation jetzt da irgendwie so ein bisschen Platz genommen in den ganzen Vorständen.
Aber selbst da ist es noch viel zu wenig. Es sind ja erst 3, 4 Vereine, die sich da eindeutig positioniert haben. Und ich finde, das müssten halt alle 18 sein, auch bis runter in die zweite Liga. Aber wenn man sich
auf
dann
die Gefahr anguckt, hin, aber dann vielleicht auch eine große Menge an Fans zu auf dem
na,
Wege
ja, klar.
zu verlieren.
Ja, klar. Also da gibt es Stadien, die sind wahrscheinlich dann halb leer.
Ja, ja. Du hast dich noch einer anderen Sache verschrieben, habe ich gelesen. Und zwar machst du den sogenannten Bar Talk, wo du mit, glaube ich, Prominenten über das Thema Themen Depression und Suizid und so sprichst, also schwere Themen, um aufzuklären oder um dich an Leute zu wenden, die eben da betroffen sind?
Beides. Also ich bin bei diesem Verein, der heißt Freunde fürs Leben, schon sehr, sehr lange und ich bin zu diesem Verein gegangen, weil ich da eine private, persönliche Erfahrung habe. Ein sehr, sehr guter Freund von mir hat sich damals so mit Ansage eine Überdosis gesetzt. Wir, seine Freunde, haben uns da extrem hilflos und machtlos gefühlt. Wir haben nicht gewusst, wie sollen wir an ihn rankommen, wie können wir ihn davon überzeugen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Seiner Familie ging es genauso und wir wussten einfach nicht, wohin, wen sollen wir denn überhaupt fragen? Weil dieses Thema ja immer noch so ein Riesentabu ist, nicht nur in Deutschland. Und dann haben wir also diesen Verein gegründet, zum einen, um das Thema zu enttabuisieren, in die Öffentlichkeit zu bringen, einfach mal drüber zu sprechen und zum anderen, um so ein Netzwerk zu schaffen für Leute, die vielleicht gar nicht wissen, was mit ihnen vorgeht, und erstmal vielleicht irgendwo andocken wollen, vielleicht einfach mal fragen, so was ist das, was da gerade mit mir passiert, und aber nicht sofort zum Psychologen oder wie so, sondern erstmal das ganz soft, so diese erste Hemmschwelle der Kontaktaufnahme überwinden können. Und das macht eben dieser Verein. Und dieser Bar Talk, den du erwähnt hast, den haben wir gezielt deswegen ins Leben gerufen, weil wir uns mit Prominenten drüber unterhalten wollen, um so den Leuten, die so im Verborgenen diese Gedanken und Gefühle haben, eben das Gefühl zu geben, dass jeder damit kämpft. Mhm. Und dass es überhaupt keinen Schutz davor gibt, dass auch vermeintlich glückliche, prominente, gut verdienende Popstars mit dunklen Seiten ihres Lebens zu kämpfen haben. Und Prinz Pi war ja zum Beispiel auch in einer Folge da, der ja ganz offen auch über seine Depressionen gesprochen hat und Angstzustände und so. Und das soll eben Betroffenen so ein bisschen das Gefühl geben, ich bin nicht alleine und es gibt berühmte Leute, die das gleiche Problem haben, und ich kann jetzt auch den Schritt wagen, damit nach draußen zu gehen, Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Ich glaube ja, auch wenn man jetzt nicht, um Gottes Willen, Depression soll ja kein Motor für Kreativität sein, aber ich glaube natürlich schon, dass auch gerade Musiker bei dem Thema echt ganz gut mitreden können, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, also jemand, der wie ich immer an der Grenze zur Euphorie, sage ich jetzt mal, das ist ja bei mir wirklich so, ich bin ja nahezu, also erschreckend, glücklich, so grundglücklich irgendwie, aber das ist, also auf der Kreativitätsskala befindet sich das natürlich bei null. Also ich meine, aus dieser Stimmung heraus kannst du natürlich im Prinzip wirklich, glaube ich, keinen guten Song schreiben. Sondern ich glaube schon, dass du irgendwie, wenn du mehr am Leben und an dir und an bestimmten Dingen leidest, dass du da viel mehr dazu in der Lage bist, gute Sachen irgendwie hervorzubringen. Mhm. Umsonst sind die ja auch alle, wenn du dir jetzt mal die ganz großen Stars anguckst, leben ja alle ein extremes und auch exzessives Leben, was eben auch mit großen Upseiten sozusagen sich beschäftigt wahrscheinlich.
Ja, also allein wenn ich mir die Musik angucke, die ich am liebsten höre, dann ist es erwiesenermaßen so, dass es Leute sind, die Musik schreiben, die eben aus gutem Grund keine Schlager schreiben, weil das wäre ja dann die Musik, die man aus so einer Euphorie heraus einfach...
Ich möchte jetzt hier nicht in Schlagernähe gerückt werden. Nur, dass ich das jetzt nochmal ganz klar
Das war stelle, nur ein Beispiel. Ja? Ich weiß, du machst ja auch ganz anspruchsvolle Musik. Und,
ja, aber ich sag mal, ich kann mir vorstellen, dass wenn ich mich erinnere an Zeiten, wo man mal eben tief sich mit was beschäftigt hat oder eben auch mal unglücklich war oder Liebeskummer hat oder so, da ist man eher dazu in der Lage, also da habe ich zum Beispiel immer Tagebuch geschrieben, dann ist da auch was Ordentliches bei rumgekommen, während du sonst immer nur schreibst, heute war alles wieder total super, da wird nichts draus, da kriegst du maximal eine Strophe.
Finde ich auch, dass also überhaupt die größte Kunst generell, auch darstellende Kunst, also das entsteht schon aus gewissen Reibungen, müssen jetzt nicht explizit Depressionen sein, aber Melancholie, Nachdenklichkeit und so.
Melancholie ist auch was Tolles. Wirst du melancholischer? Ich war auf dem 25-jährigen Abi-Treffen. Anlass zu Traurigkeit und nein, das stimmt gar nicht. Aber ich gehe da immer hin, ich finde es super und ich verstehe nicht, wie man nicht hingehen kann. Es gibt aber ganz viele, die ganz viele heftige Gefühle dagegen haben und die so sagen, ich würde im Leben nicht dahin gehen. Weil die aber Bad Feelings haben mit ihrer Schulzeit. Ich fand es halt super.
Ich fand es auch in der Schule super, aber ich war noch nie auf einem Abi-Treffen, weil ich...
Kein Abi hast.
Doch. Aber ich bin halt ein Mensch, der grundsätzlich nicht in der Vergangenheit lebt. Du wirst mich nie auf einer mittlerweile ja Ü50-Party treffen. Ich war aber auch nie auf einer Ü40- oder Ü30-Party. Und ich höre ab und zu noch Musik von damals, aber für mich existiert, also für mich bedeutet mein Leben ganz grundsätzlich, dass da vorne was ist.
Mhm. Ich
bin wahnsinnig neugierig, ich will neue Menschen kennenlernen, jeden Tag neue Musik entdecken, und du wirst von mir nie den Satz hören, früher war alles besser. Eigentlich ist alles morgen noch geiler, als es gestern war.
Aber das ist auch die Erfahrung. Also ich bin heute viel glücklicher als vor 20 Jahren, und ich war vor 20 Jahren schon ziemlich glücklich.
Ja, geht mir genauso. Und ich bin wahnsinnig dankbar und demütig, dass ich jeden Tag noch so neues, geiles Zeug kennenlernen darf. Und ich fände es total verschenkt, wenn man sich da irgendwann mal so, dass man aufhört zu leben im Prinzip. Und das habe ich halt gemerkt bei vielen Leuten, die mit mir in der Schule waren. Die haben dann halt irgendwann
sich schon eingerichtet.
Mitte, Ende 20 das Leben ihrer Eltern imitiert.
Ja.
Gut, können sie machen. Also man kann auch 2, 3 Kinder haben und sein Häuschen und so. Alles wunderbar, aber ist halt nicht mein Lebensentwurf.
Mhm. Ja. Nee, also verstehe ich voll und ganz. Aber auf der anderen Seite auch mal wieder schön, da so einzutauchen. Also ich mache es total gerne. Und dann bin ich manchmal schon ein bisschen melancholisch, wenn ich weiß, bestimmte Sachen kommen nicht mehr. Also bestimmte Dinge, ich krieg wahrscheinlich kein Kind mehr oder ich werde nicht mehr einen Kinderwagen schieben oder ich werde nicht mehr erste Liebe erleben oder so. Also das finde ich schon manchmal so ein bisschen... So, das finde ich dann schon nochmal schade.
Ich weiß, was du meinst, aber bei mir ist es dann eher so, dass die Dankbarkeit überwiegt, sowas überhaupt mal erlebt zu haben. Wenn ich es dann erlebt habe, also ich bin jetzt noch nicht Vater geworden, aber das möchte ich nicht ausschließen, dass das noch passiert. Und ansonsten Sachen, die halt irgendwann mal passiert sind in der Vergangenheit, die habe ich so, trage ich mit mir rum in meiner Erinnerung und bin auch total glücklich drüber. Mhm. Aber es gibt halt nach wie vor so viele Dinge, die ich zum ersten Mal mache, über die ich das wahrscheinlich in 10, 20 Jahren auch sagen werde. Und solange ich das Gefühl habe, dass mein Leben ständig bereichert wird durch Neues.
Lebst du gesund?
Mittlerweile ja, einigermaßen.
Hast du einen Hang zum Exzess?
Naja, also... Das würde ich jetzt mal nicht so komplett von der Hand weisen, so weil ich, das war ja auch so relativ früh, war mein Leben darauf schon ausgerichtet. Ne? Also nicht, dass ich jetzt mit 16, 17 schon angefangen hätte, Drogen zu nehmen, aber ich war halt ständig mit vielen Extremen konfrontiert, auch so in meinem Job, die Leute, die man dann trifft, mit denen man zusammenarbeitet. Und das ist ja ein offenes Geheimnis, wenn man in der Musikbranche arbeitet, dann ist das jetzt kein Job, da geht man um 9 Uhr morgens oder um 8 Uhr morgens hin und um 5 Uhr nach Hause und um 10 ins Bett oder so.
Also nee. Aber auf der anderen Seite, finde ich, ist es ja nicht unbedingt so. Also ich habe ja auch viel mit Leuten zu tun, die irgendwie so ein Popstar-Leben leben. Und mich stößt es immer eher ab. Also oder so, dass ich mir so denke, oh Gott, wie mühsam die Vorstellung. Man müsste jetzt noch irgendwie von der Bühne runter und dann noch in den nächsten Club und sich da betrinken und so. Ich bin dann auch wahnsinnig froh, wenn ich ins Hotel kann und mich nackig ausziehen und vor die Glotze legen, alleine. Mhm. So, also mich hat es jetzt nicht so, ich habe nie so das Gefühl gehabt, ich muss da so mitmachen.
Hat sich dann auch irgendwann erschöpft, ja. Also es gab zwischendurch bei mir schon eine Phase, die ich so sehr intensiv erlebt habe, so die letzten Jahre bei Viva 2, die ersten Jahre bei MTV, als ich dann auch über einen relativ langen Zeitraum Single war. Das waren so meine hedonistischen Jahre. So.
Beim Fernsehen arbeiten und Single sein ist mir leider nie vergönnt gewesen.
Weißt du, so dann,
ich habe da zu früh immer schon, bin ich da abgewogen.
Schon zu früh in der Haube,
ja, aber ehrlich, immer irgendwie. Und dann zumindest nach außen war kommuniziert, ich bin nicht Single und dann musste man das dann ständig immer wieder da revidieren. Das war auch anstrengend. Also,
das waren so 5, 6 Jahre in meinem Leben, als ich dann auch neu nach Berlin kam, da habe ich dann nicht so wirklich was anbrennen lassen, aber dann hatte man relativ schnell das Gefühl, dass sich das jetzt doch alles rucki-zucki erschöpft hat und dann war es halt so, bin der Dundert auch gemerkt, dass es physisch und psychisch nicht besonders gesund ist, was man da mit sich selber veranstaltet und deswegen war das auch wirklich nur eine Phase, die ich jetzt zwar nicht bereue, aber da kann ich jetzt auch nicht besonders stolz drauf sein, aber das hat mir dann auch...
Ja, aber...
Gut, aber das...
Aber ich glaube ja, man kriegt Hornhaut auf eine gewisse Art und Weise und das soll man eigentlich vermeiden. Weil ich glaube, man denkt immer, man kann seinem Körper und überhaupt auch seinem Geist und seinem Herz und seiner Seele irgendwie alles so zumuten, weil irgendwann, dann kommt schon mal der Richtige und dann wird ja alles super und so. Aber ich glaube, wenn man 20 Jahre lang nur so rummacht irgendwie, dann wird es wahrscheinlich wirklich schwer, den Blick für das Richtige dann noch zu haben. Und das Herz auch noch zu haben oder irgendwie so. Ich glaube,
man macht das,
wenn
so
man so jungfräulich an Sachen rangeht, ist wahrscheinlich im Zweifel, ich bin noch nicht dahinter gekommen, ob es besser ist, nie was zu machen und einmal den Richtigen zu treffen oder ob es sozusagen gut ist, ganz viel zu machen in der Richtung und dann irgendwann und dann daraus resultierend dann den Richtigen zu finden. Ich weiß es nicht.
Ja, bei mir war es Letzteres. Also ne, es ist ja, ich bin ja relativ spät dran, so mit 48 dann zu heiraten. Aber das war dann das Gefühl so, darauf habe ich jetzt mein ganzes Leben gewartet. Und aber dann war jeder Tag vorher war halt auch so ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg dahin.
Ja.
Also ich möchte überhaupt nichts davon missen, aber Jetzt, weil du mich ja eingangs gefragt hast, so, ob ich gesund lebe, dass ich das mittlerweile tue, ist natürlich ein Resultat davon, dass ich eine Zeit lang nicht so gesund gelebt habe.
Er trinkt Kokoswasser.
Er trinkt Kokoswasser. Habe ich in Costa Rica im Urlaub entdeckt.
Warst du in Costa Rica?
Mhm, im Januar war ich in Costa Rica, das erste Mal in meinem Leben und habe mich total verliebt in dieses Land.
Sofort. Ja, gell. Mhm. Das ist das
Schon mal da gewesen?
Nö. Aber was ist so schön?
Man wird ständig angelächelt. Die Leute sind unfassbar glücklich und freundlich da.
Ja, ich glaube, Costa Rica steht wirklich für, es gibt ja auch viele Aussteiger, die da hingehen, weil die glauben, das ist sozusagen das gelobte Land der guten Laune.
Ja, ich habe noch nie so viel Freundlichkeit auf einem Haufen erlebt. Und es ist ganz egal, ob man jetzt im Landesinneren unterwegs ist oder an den Küsten, die schon so ein bisschen touristischer sind. Alle Menschen, da hat man den Eindruck, die sind glücklich, egal wie viel sie haben, mit dem, was sie haben. Und als wir zurückgekommen sind aus dem Urlaub, habe ich versucht, das noch so ein bisschen zu bewahren, dass ich mich auch im Berliner Straßenverkehr
ruhig und lächelnd verhalte.
Ruhig und lächelnd verhalten.
Ist nicht gelungen.
Nee, du wirst innerhalb kürzester Zeit denken, die Leute, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. So, weil ich gehe dann irgendwie bei uns durch Kreuzberg und lächle auf der Reichenberger Straße an.
Kriegst du auch direkt
die Leute an. Die haben sich alle, die haben sich mit dem Kopf geschüttelt. So, was will der Spinner? Ist ja nicht ganz alleine.
Also ich würde mal sagen, Costa Rica und Berlin sind zwei wirklich entgegengesetzte Pole.
Ja.
Was Lebensgefühl und Umgang miteinander umgeht, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Aber würdest du jemals aussteigen?
Also
würdest du so eine Strandhütte da, eine Bar eröffnen?
Ja, also da habe ich schon drüber nachgedacht, weil nur der Plan ist eigentlich, dass ich jetzt hier noch so, keine Ahnung, bis ich Mitte 60 bin, spätestens hier noch so ein bisschen Kram mache und dann aber so. Dann einen gepflegten Abgang und dann irgendwo, ich will ja schon lange mal am Meer leben und dann wäre Costa Rica eigentlich so perfekt. No. Das ist auf jeden Fall eine Option.
Okay, also ich behalte dich im Auge. Es wurde einmal gemeldet, du seist tot. Ich habe mir Sorgen gemacht, weil ja die Einladung stand bereits. Nein, aber was war das?
Ach, das war so ein Internetscherzchen. Keine Ahnung, ich glaube, das war so, dass jemand gepostet hat, der war vor dem Grab von Kafka mit F und
Franz Kafka.
Franz Kafka, ja auch, also. Genau. Und hat ein Foto gepostet und unter dem Foto stand dann einer der besten Musik- und Fußballmoderatoren ever ist tot.
Hat aber das aber eigentlich ernst gemeint wahrscheinlich, oder? Der hat
ich glaube, die haben das als totalen Gag gemeint, aber das hat sich dann so verselbstständigt, dass es genug Blödis gab, die
das vermeldet haben.
Ja, die nicht auf den Trichter kamen, dass ich nicht der Kafka mit F bin, genauso wie bei Robbie und Robin Williams, als Robin Williams gestorben ist und Robbie Williams gesagt hat, I'm not dead, go out and buy my records, you stupid fucks. Und so dieses, ich meine, bei mir war es eine Verwechslung auf anderem Niveau als bei Robbie Williams natürlich, aber es dachten wirklich ein paar Leute, ich hätte das Zeitliche gesegnet und keiner hat so wirklich mitbekommen, plötzlich war da dieser Grabstein und dann musste ich das halt so einfach mal kurz klarstellen.
Also für all die noch gezweifelt haben oder sich unsicher waren, er lebt, er trinkt Kokoswasser und isst Waffeln. Hier bei den Waffeln einer Frau, das war schön, dass du da bist. Also warst, bist, kannst ja noch ein bisschen bleiben. Hier kannst du echt doch noch nicht noch eine Stunde rumtreiben. Ist sehr, sehr schön bei uns hier im Studio.
Eine Stunde hier?
Mhm. Ja.
Ja, klar.
Ich zeig dir alles nochmal. Können wir Lust wandeln? Was machst du dann sonst noch so heute?
Heute ist Montag.
Ja.
Also jetzt in der Realität. Und Montag ist eigentlich immer so mein freier Tag in der Woche.
Ja, geil.
Das ist so der DJ-Montag, wenn ich am Wochenende irgendwo unterwegs war.
So als wärst du Friseur. Die haben ja montags auch oft frei.
Genau, der Montag ist so der DJ-Sonntag und da habe ich meistens frei.
Der DJ-Sonntag, okay. Bei uns Markus Kafka im Gespräch. Schön, dass du da warst.
Ja, hat mich sehr gefreut.
Danke sehr. Der DJ-Sonntag. So, und nachdem wir jetzt so viel über Musik geredet haben, wäre es doch ganz schön, jetzt eigentlich weiterhin auch noch ein bisschen Musik zu hören. Und hier bei Barbaradio habt ihr ja nun wirklich alle Möglichkeiten. Für jeden Geschmack ist was dabei. Wir haben das ganz normale Programm, aber natürlich auch jede Menge unterschiedlicher Musikkanäle. Ihr könnt zum Beispiel Putzfimmel hören oder Knickknack, je nachdem, was ihr jetzt noch vorhabt. Also viel Spaß dabei und wir hören uns demnächst bei einem neuen Podcast, bei einer neuen Folge mit den Waffeln einer Frau.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de